Also ich darf über den Einfluss von alten und neuen Antidiabetikern auf den Zucker- und Fettstoffwechsel reden. Und ich habe mir auch das Metformin und die SGLT2-Hämmer herausgenommen, weil die einfach für Intensivmedizin am relevantesten sind. Nur ganz kurz, um das in ein allgemeines Setting zu setzen. Wie wir alle wissen, der Typ-2-Diabetes ist eine sehr, sehr häufige Erkrankung, nimmt in der Prävalenz weiter zu, passend zur stetig steigenden Zahl an übergewichtigen Menschen. Ich ersetze links die Männer, rechts die Frauen. In beiden Geschlechtern eine kontinuierlich steigende Prävalenz und es wird immer mehr. Je früher man den Typ-2-Diabetes entwickelt, also desto mehr Lebensjahre verliert man an dieser Erkrankung. Also ein Mann, der mit 40 einen Typ-2-Diabetes bekommt, verliert im Schnitt etwas mehr als 6 Jahre an den Diabetes. Bei einer Frau sind sogar fast 7 Jahre. 50% der Todesfälle beim Typ-2-Diabetes gehen auf kardiovaskuläre Erkrankungen zurück. Das ist so der Verlauf der Komplikationen in den letzten 20 Jahren, wo die makrovaskulären Events erfreulicherweise zurückgegangen sind, die mikrovaskulären Events gleich bleiben. Das spricht vor allem, würde ich meinen, auf die Optimierung der Lipidtherapie und nicht auf die Optimierung der Zuckertherapie bei diesen Patienten. Aber immer noch im Vergleich zur Kontrollgruppe ohne Typ-2-Diabetes ist die Rate, das ist eine logarithmische Skala, also die Kontrollgruppe ist ungefähr hier und unsere Patienten haben immer noch 5 bis 10 Mal so hohe Komplikationen. Das ist so diese Pathophysiologie des Typ-2-Diabetes. Der Ralf DiFronzo, das ist so ein Großmeister, der diesen Review geschrieben hat, führt das auf ein Oktett an Risikofaktoren zurück. Einen verminderten Inkretineffekt, das sind diese Magen-Darm-Hormone, das GLP-1 und das GIP. Das GLP-1 kann man mittlerweile auch substituieren als Therapie. Eine vermehrte Lipolyse im Fettgewebe, die dann eine Insulinresistenz macht im Muskel und eine verminderte Muskelaufnahme. Eine vermehrte Zuckerrückresorption in der Niere. Im Hirn eine Umstellung von Sattheitszentren, eine vermehrte Gluconeogenese in der Leber, eine vermehrte Glukagonsekretion in den Alpha-Zellen vom Pankreas und eine verminderte Insulinsekretion. Also das ist ein Faktor an vielen verschiedenen Ursachen, die dann im Typ-2-Diabetes enden. Und das waren die alten Leitlinien 2015. Da war so eingebettet in eine kuschelige Decke aus gesundem Essen, Gewichtsreduktion und körperlicher Aktivität hat man dann dem Patienten Metformin vorgeschrieben und danach konnte man machen, was man wollte und alles mit allem kombinieren, es ist alles erlaubt. Das hat sich dann aber revolutioniert in den letzten 3 Jahren, weil es 2 Studien gegeben hat, eine Studie zum Empagliflozin, das ist dieser SGLT2-Hämmer und die andere Studie zum Liraglutid, das ist ein GLP-1-Analogon und diese 2 Studien waren eigentlich die ersten kardiovaskulären Outcome-Studien beim Typ-2-Diabetes, die gezeigt haben, dass die Patienten nicht nur schönere Zuckerwerte haben nach einer 5-jährigen Nachbeobachtung, sondern im Empagliflozin auch, dass sie um 38% weniger Tod durch kardiovaskuläre Ereignisse haben. Also ein nicht nur für den Diabetes sinnvolles Medikament, sondern ein wirklich auch mortalitätsreduzierendes Medikament nach 5 Jahren. Also waren die Community wirklich total euphorisch gewesen bei dieser Studienpräsentation, weil wir diese Effekte nicht nur auf den Zucker, sondern auch auf die Mortalität davor eigentlich noch nie gesehen haben. Beim LIDA-Trial, das ist der GLP-1-Analogon, sehen wir das Gleiche, ein bisschen schwächer in der Gesamtmortalität, aber auch. Grob kann man sich merken, dass der GLP-1-Analogon macht so eine atherosklerotische Risikoreduktion, also die Patienten nehmen Gewicht ab und dadurch haben sie weniger Herzinfarkte, während die SGLT2-Hämmer vor allem die Herzinsuffizienz bekämpfen oder da mithelfen. Und dementsprechend haben sich jetzt auch die Leitlinien umgeändert, also das sind die neuen Leitlinien von 2018, glaube ich, und da seht ihr prinzipiell wieder erste Empfehlung, gesund essen und Metformin geben. Also Metformin ist immer noch der Standard der oralen Diabetestherapie. Jeder nierennormale Patient soll mit einem Metformin anbehandelt werden und dann aber schauen, ob der Patient eine kardiovaskuläre Erkrankung hat. Wenn er die hat und er hat eine KHK, dann gibt man eher ein GLP-1-Rezeptoranalogon. Das ist eine Spritze, einmal am Tag oder einmal in der Woche. Macht vor allem gastrointestinale Beschwerden, aber nicht so, ist jetzt für den intensivstationären Gebrauch nicht wirklich relevant, darum werde ich auf die nicht weiter eingehen. Hat der Patient vor allem eine Herzinsuffizienz, dann sind SGLT2-Hämmer die Therapie der Wahl. Anfangen möchte ich jetzt mit dem Metformin. Das ist die Therapie der ersten Wahl bei jedem Patienten mit Typ-2-Diabetes. Bis zu einer GFR von über 60 darf ich 3 Gramm am Tag geben. Das bringt aber nichts, macht mehr Nebenwirkungen. Also ich glaube, so 2 Gramm am Tag sind eine sinnvolle Tagesmaximaldosis. Unter einer GFR von 45 muss ich das aber reduzieren. Wie wir gerade gehört haben, wird Metformin über die Niere ausgeschieden. Metformin akkumuliert bei eingeschränkter Nierenfunktion und unter einer GFR von 45 ist nicht mehr als 1 Gramm pro Tag empfohlen. Ich persönlich habe leider von diesen ganzen zellulären Vorgängen von Metformin, wie das eigentlich wirklich wirkt, überhaupt keine Ahnung. Aber ich glaube, das ist in der Diabetes-Szene bin ich da nicht der Einzige. Es gibt eine sehr gute Arbeit von Jerry Schulman im Nature publiziert von 2014. Dieses Medikament ist seit über 30 Jahren in der Klinik im Einsatz. Und 2014 hat man zum ersten Mal herausgefunden, auf welchen molekularen Mechanismen das eigentlich fußen könnte. Und zwar da in der Zellatmung, wie wir es gerade gehört haben, diese Glycerophosphodehydrogenase, die gehemmt wird. Dadurch geht die Gluconeogenese runter, was wir hier in diesen Mausmodellen sehen auf der linken Seite, also dass die Glukosekonzentration niedriger ist aufgrund einer niedrigeren Gluconeogenese, aber auch die Konversion von Laktat und Glycerol in Glucose gehemmt wird und deshalb die Patienten mit Metformin eine vermehrte Laktatakkumulation haben. Metformin hat auch eine kardiovaskuläre Outcome-Studie, die wird nur nicht gerne gezeigt oder diese Studien werden nicht so gerne gezeigt, aber weil das Metformin einfach nichts mehr kostet. Aber Metformin ist ein sehr effektives Medikament in der Zuckerregulation und es gibt Daten, dass es auch die kardiovaskuläre Mortalität senkt. Das ist natürlich sehr alt und damals war der Konkurrent zum Metformin das Insulin, aber im Vergleich zur Insulingruppe haben die Patienten 40% weniger Herzinfarkte gehabt und 36% weniger Gesamtmortalität. Also auch eine positive Outcome-Studie, das darf man nicht vergessen als Internist jetzt eigentlich. Was das Metformin aber auch macht, ist bei fortgeschrittener Nierenfunktion eine Mortalitätserhöhung. Da haben wir, ja, das ist 2015 publiziert worden in einer taiwanesischen Kohorte, deren Gesundheitsbehörde hat aus welchen Gründen auch immer den Einsatz von Metformin unabhängig von der Nierenfunktion genehmigt und darum gibt es da das weltweit einmalige Kollektiv einer Gruppe mit fortgeschrittener Nierenerkrankung, einer GFR unter 30 und Hochdosis-Metformin-Therapie. Aber das ist nicht gesund. Also je weiter voranschreitend, desto höher die Mortalität bei Metformin-Einnahme. Wobei die Rate der metabolischen Azidosen eigentlich gar nicht signifikant höher war, aber auch im Trend ansteigend. Aber Metformin, erste Therapie der ersten Wahl beim Typ-2-Diabetes, aber ab einer GFR von 30 muss man es wirklich Dosis reduzieren. Also darf man es nicht mehr geben und ab einer GFR von 45 muss man die Dosis reduzieren. Die Risikofaktoren dieser Maler, dieser Metformin-assoziierten Laktatazidose sind, wie wir auch schon so schön gehört haben, einerseits die vermehrte Laktatproduktion, also dass durch eine Erkrankung, die immer Laktat macht, einfach Laktat entsteht, wie eine Hypoxie im Rahmen einer Sepsis, eine periphere Hypoxie bei der Sepsis im Rahmen der kardialen Dekompensation oder bei einer ausgeprägten Dehydratation. In Kombination mit einem gestörten Laktatabbau, dass das Laktat in der Leber bei eingeschränkter Leberfunktion nicht mehr abgebaut wird und einer vermehrten Metformin-Akkumulation durch eine gestörte Ausscheidung über die Niere. Also dass dieses Zusammenspiel aus Produktion, Abbau und Akkumulation einfach dafür verantwortlich ist. Da geht es jetzt um die Prävalenz der Laktatazidose und die ist dadurch, dass es doch sehr, sehr viele Patienten mit Metformintherapie gibt, eigentlich sehr selten. Also diese Bevölkerungsstudien sagen, dass die Inzidenz 2,7 von 100.000 bis maximal, ich glaube, 76 pro 100.000. Also die Inzidenz für die Laktatazidose ist nicht hoch. Ein ganz interessanter Ansatz zu dieser Metformin-assoziierten Laktatazidose wurde in dieser Arbeit diskutiert und zwar gehen die davon aus, diese Laktatazidosen ein bisschen aufzutrennen in die Mala. Also das ist die konventionelle Ansicht, ist die Metformin-assoziierte Laktatazidose die Mala. Und man könnte aber das auch aufsplitten, wie zum Beispiel eigentlich sehr gut dazu passend der vorige Fall. Ein Patient, der an und für sich jetzt nicht akut krank ist, aber vermutlich hohe Metforminspiegel hat, würde in diese Gruppe fallen. Das heißt, er hat eine Metformin-induzierte Laktatazidose. Andersherum gibt es Patienten mit Metformintherapie, die akut krank sind, eine Laktatazidose haben, aber nur geringe Metformin-Konzentrationen im Blut. Das würden die Autoren dann als Mula bezeichnen. Und dieses Mittelding da, dieses Mittelding dazwischen, wo Metformin auch dazu beiträgt, ist dann die Maler, wie wir sie heute kennen, die Metformin-assoziierte Laktatazidose. Das ist insofern relevant, wie die Patienten, die ausschließlich Laktat haben, aufgrund des Metformins eine viel bessere Prognose haben als Patienten, die ausschließlich Laktat haben aufgrund der Grunderkrankung und nur sehr niedrige Metformin-Konzentrationen. Die Laktatazidose in dieser Arbeit sehr schön zusammengefasst ist charakterisiert durch hohe Metformin-Spiegel im Blut, immer ja am AKH auch nicht leicht zu messen, nicht standardmäßig zu messen und durch eine wie wir ebenfalls gesehen haben, durch eine in der Regel sehr ausgeprägte Azidose mit einem niedrigen pH, einem hohen Laktat, und da die eingeschränkte Nierenfunktion auch ursächlich ist für die Entstehung der Laktatazidose, auch durch ein hohes Kreatinin, eine eingeschränkte Nierenfunktion. Diese Arbeit fand ich extrem interessant, und das war mir davor, eigentlich vor der Vorbereitung für diesen Vortrag, gar nicht so bewusst. 2010 publiziert worden, da hat man sich Patienten angeschaut mit einer Metformin-assoziierten Laktatazidose im klassischen Sinn, also Laktatazidose und Metformintherapie, und diese 10 Patienten verglichen zu einer Laktatazidose of other origin, also alle anderen Patienten mit Laktatazidose, und man hat in dieser Gruppe der Metformin-assoziierten Laktatazidose gesehen, dass die zwar initial bei Präsentation wesentlich, also signifikant kränker waren, einen signifikant niedrigeren pH hatten als diese Laktatazidose of other origin, aber dass die Überlebensrate doppelt so hoch war bei der Metformin-assoziierten Laktatazidose im Vergleich zur Laktatazidose of other origin. Wenn man sich dann nur die Patienten anschaut, gematcht nach dem Schweregrad der Azidose, dann hatten die Metformin-Patienten immer noch eine schlechtere Nierenfunktion bei Baseline. Von den 10 Patienten, die Metformin-assoziierte Laktatazidose haben, haben aber 50% überlebt, und von den anderen ähnlich sauren Patienten ohne Metformintherapie hat keiner überlebt. Und in diesem Kommentar zu dem Artikel ist das dann sehr schön zusammengefasst worden mit No One Left Behind, dass man bei Patienten, die eine ausgeprägte Laktatazidose haben und eine Metformintherapie, vielleicht noch ein bisschen länger warten sollte oder halt wirklich noch darauf hoffen darf, dass man vielleicht Effekte sieht, weil das Metformin, die Laktatakkumulation durchs Metformin vielleicht ein bisschen etwas verdeckt oder den Anschein eines schlechteren Patienten erweckt, der dann vielleicht auch noch Erholungspotenzial hat. Die Therapie der Metformin-assoziierten Laktatazidose ist Therapie der Azidose und der Grunderkrankung an und für sich. Was hier in Up-to-Date empfohlen wird, ist, dass man frühzeitig nephrologische Rücksprache hält und eine Hämodialyse beginnt, vor allem bei Patienten mit einer ausgeprägten Azidose, bei sehr hohem Laktat oder wenn 2 Stunden nach konservativer Therapie keine Besserung eingetreten ist. Metformin ist ein tritt über ins Dialysat, kann man gut ausdialysieren. Fallberichte gibt es auch zu Hämofiltrationen bei Patienten mit hämodynamischer Instabilität. Da sitze ich hier, das war eine Studie, die 10 oder 12 Patienten angeschaut hat mit Metformin-assoziierter Laktatazidose, und da hat man gesehen, dass nach einer langen Dialysedauer, aber von ca. 7 Stunden die Dosis schon reduziert, also halbiert war, mehr als die Hälfte reduziert war im Blut, und nach einer Dosis von 15 Stunden keine Metformin-Partikel in der Mitte eigentlich im Mittelwert mehr nachweisbar waren oder nur noch in geringerem Ausmaß. Also Dialyse wäre hilfreich. So, das war mal die Überlegungen zum Metformin-assoziierten Laktatazidose. Und das zweite Medikament, was aktuell schon wirklich extrem relevant ist, wie wir gerade gehört haben, und was auch zukünftig noch immer relevanter werden wird, sind die SGLT2-Hämmer. Die SGLT2-Hämmer sind die Therapie der ersten Wahl nach Metformin bei Patienten mit Diabetes und Herzinsuffizienz. Auch bei Patienten mit moderater Niereninsuffizienz, weil diese SGLT2-Hämmer nephroprotektiv sind auf lange Sicht. Die Substanzklassen oder die Wirkstoffnamen, die lohnen sich, das zu merken, ist das Empagliflozin, das Jardiance. Die Kombination von Empagliflozin mit Metformin ist das Syn-Jardi. Faxiga ist das Dapagliflozin. Die Kombination von Faxiga und Metformin ist Xigduo. Invokana, Vokanamet wird in Österreich sehr selten eingesetzt, aber diese vier Sachen lohnt es sich zu merken. Wie wir auch schon sehr, sehr schön erklärt bekommen haben, einmal nur noch ganz kurz zum Mechanismus. Im Glomerulum wird Zucker filtriert, die SGLT2-Hämmer sitzen im proximalen Tubulus, und unter normalen Bedingungen wird der Zucker gemeinsam mit Natrium im proximalen Tubulus rückresorbiert, da vor allem am Anfang, ein bisschen dann noch über die SGLT1-Hämmer im distalen Segment des proximalen Tubulus. Wenn man die hemmt, kommt es zu einer vermehrten Glucosurie, gemeinsam mit Zucker zu einer Natriumausscheidung und gemeinsam mit Zucker und Natrium dann zu einer Wasserausscheidung. Dadurch, dass ich vermehrt, also Zucker habe, habe ich auch vermehrt Natrium, da bei der Macula densa, beim juxtaglomerulären Apparat. Und das führt dann dazu, dass diesem Apparat, dass die Macula densa da dem Vas-Afferenz signalisiert, wir haben genug Natriumangebot, da macht das Gefäß zu. Dadurch, dass das Wasserafferenz zugeht, senkt sich der Baumannsche Kapseldruck und dadurch wird die Fibrose im Rahmen der chronischen Niereninsuffizienz beim Diabetiker auch besser. Also so erklärt man den nephroprotektiven Effekt dieses Medikaments. Durch die vermehrte Diurese, durch die vermehrte Natriurese und durch die Glucosurie und die Verbesserung der Proteinurie durch die Reduktion des Baumannschen Kapseldrucks wird die Vorlast gesenkt und durch den Effekt der Diurese auch auf den Blutdruck senke ich meine Nachlast oder wird die Nachlast gesenkt, weshalb das Medikament bei der Herzinsuffizienz günstig ist. Und ein ganz spannender Aspekt von endokrinologischer Seite ist dann eben auch die Umstellung des Energiereservoirs auf eine vermehrte Ketonkörperproduktion im Fettgewebe, in den Mitochondrien. Das Herz ernährt sich unter physiologischen Umständen zu 70-80% von Fettsäuren, aber nimmt alles andere, was kommt, genauso gerne. Und die Ketonkörper brauchen viel weniger Sauerstoff zum Oxidieren als Fettsäuren. Das heißt, die Energieversorgung ist einfacher mit Ketonkörpern als mit Fettsäuren. Auch mit Zucker ist einfacher als Fettsäuren. Das sind jetzt eine mechanistische Studie bei gesunden Kontrollen. Darum sind die Zucker- und Insulinwerte auch nicht wirklich unterschiedlich. Aber nur um diesen Effekt, den wir davor eh schon so toll erklärt bekommen haben, noch einmal darzustellen: Die SGLT2-Hämmer fördern die Zuckerausscheidung, und mit der Zuckerausscheidung geht der Zucker im Blut zurück. Die SGLT2-Hämmer sind aber das einzige Diabetes-Medikament, die eben diese Rückgang im Blutzucker nicht durch einen Insulinpeak machen, wie die anderen Medikamente eigentlich auch, sondern also nicht keinen Insulinpeak, sondern das Insulin geht auch runter, weil wir ja weniger Zucker im Blut haben. Das heißt, wir haben eine Abnahme von Zucker und eine Abnahme von Insulin, aber das Wegfallen vom Insulin und auch, wie wir sehr schön gezeigt bekommen haben, diese Zunahme von Glucagon führt dann zu einer vermehrten Lipolyse im Fettgewebe. Das ist da in dieser Studie gemessen worden. Blaue Kontrollgruppe und die anderen Typ-2-Diabetiker mit einer niedrigen und einer hohen Dosis von SGLT2-Hämmern und die haben sowohl basal als auch postprandial vermehrte Lipolysewerte. Unten hat man sich dann angeschaut, wie die Fett- und Zuckeroxidation sich verändert. Und da sieht man, dass die Diabetiker basal mehr Fett oxidieren als unter der SGLT2-Hämmertherapie, mehr Zucker oxidieren als unter der SGLT2-Hämmertherapie, das geht zurück. Die Fettoxidation steigt aber um 30% an, also basal wenig, mit Dapagliflozin signifikant mehr. Wie kommt es jetzt zu der Entstehung von dieser Ketoazidose? Das hat sich diese Studie in Tiermodellen sehr, sehr schön angeschaut und damit kann man auch diesen Mechanismus, der zugrunde liegt, ein bisschen besser verstehen. Das sind Kontrollratten. Das sind Ratten gefüttert mit Dapagliflozin. Das sind Ratten, die zusätzlich zum Dapagliflozin Flüssigkeit bekommen haben und die durften trinken, so viel sie wollten. Das Plasmainsulin geht bei Dapagliflozin runter, wie wir auch sehen im Menschen, geht runter. Der Fettsäurenumsatz geht rauf bei Dapagliflozin. Wenn man diese Tiere aber ausreichend hydriert, dann nimmt das wieder ab. Also die Exekrose scheint zusätzlich zum Medikamenteneffekt eine entscheidende Rolle zu spielen. Das gleiche bei den Ketonkörpern. Die Ketonkörper sind am höchsten, wenn man nur das Dapagliflozin gibt. Wenn man dazu ausreichend Flüssigkeit substituiert, nimmt das wieder ab. Das ist dann auch für die Therapie entscheidend. Ich habe da auch einen Fallbericht, eine kurze Geschichte eines Patienten, der letztes Semester auf der Notaufnahme war. Die Gattin hat die Rettung alarmiert wegen seit 10 Uhr zunehmender Somnolenz und Desorientiertheit. Er seit Mittwoch, das war 2 Tage davor, klagte über Müdigkeit und Schwäche sowie Übelkeit und Diarrhoe. Die Woche davor hat er generell schon sehr wenig getrunken und gegessen, weil er sich schwach gefühlt hat. Das war sein erstes Blutgas, also wirklich eine ausgeprägte Azidose, ein akutes Nierenversagen mit 13 Kreatinin, 13 Laktat, ein Blutzucker von 151 und einem Base-Access von minus 25. Aber in dem Setting, also an einen Diabetes-Komplikation zu denken, ist also... Ja, es ist sehr schwierig, also das muss man wollen. Das war der letzte Arztbrief, den die Kollegen dann auf der Notfall ausgehoben haben. Und da sieht man, dass er ein halbes Jahr davor stationär war für einen elektiven Herzkatheter. Herzkatheter hat gut funktioniert. Man sieht an den Grunderkrankungen aber, dass er schon eine vorbekannte eingeschränkte Nierenfunktion haben muss, weil er schon einmal dialysiert worden ist nach rezidivierender Kontrastmittelgabe und dass er einen Typ-2-Diabetes hat und zumindest dort diesen Brief einmal insulinpflichtig war. Im Abschlussbrief hat er nur ein Synchadi mitbekommen auf den Weg, wobei die Kollegen ihm wirklich explizit gesagt haben, er darf das erst nehmen, nachdem er beim Hausarzt war, sich die Nierenfunktion kontrollieren hat lassen und, und dass dann wieder alles passt. Und das war sein Abschlusslabor in der Rudolf-Stiftung. Und Kreatinin war 0,7, GFR von 100, also komplett normale Nierenfunktion, da laborchemisch, dem dieses Medikament aufzuschreiben, war mal ganz sicher kein Fehler, sondern leitlinienkonform. Aber natürlich bei Patienten, die eine wackelige Nierenfunktion haben, die einen Typ-2-Diabetes haben mit Insulinmangel, also ein Typ-1-Diabetiker oder ein Pancreoprefer-Diabetes-Patient oder ein Patient, der halt zusätzlich wirklich schon ein Insulin braucht, ja, den muss man halt wirklich engmaschig kontrollieren, wenn man es ihm aufschreibt und nicht was anderes beginnt. Die Euglykämie-Ketoazidose tritt eher in den ersten Monaten nach Therapiebeginn auf, wobei das auch nicht gesagt ist. Und begünstigend sind ein Insulinmangel und eine Exsikose, wie wir in dieser schönen Tierstudie gesehen haben. Und darum ist ein vorausgehendes Event wie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Exsikose oder ein Infekt mit assoziierter Exsikose auch entscheidend. Die Diagnose ist schwierig, da der Blutzucker nicht erhöht ist. In den allermeisten Fällen. Der Patient mit den 13 Kreatinin hatte auch keinen Harn mehr, das heißt, ein Harnstreifen ist bei dem nicht durchführbar. Und das, was man machen kann, was dann auch auf 13H3 gemacht worden ist, wo er dann hingekommen ist, alles wirklich ganz toll gemacht ist, Ketone im Blut zu messen und mit einer adäquaten Therapie anzufangen. Die Therapie der Ketoazidose orientiert sich an der Therapie der diabetischen Ketoazidose beim Typ 1 Diabetes. Ist leider jetzt nicht ganz so schön dargestellt, aber die erste Säule ist ausreichend Flüssigkeit, bis sich das Natrium normalisiert hat, beziehungsweise bis der Patient einen euvolemen Status erreicht hat. Und dann ist es wichtig, mit Insulin anzufangen. Und für der Patient mit 150 Zucker braucht trotzdem ein Insulin. Und da man eben den Zucker aufrechterhalten muss, muss man mit dem zusätzlich zum Insulin mit einer Glukoselösung anfangen. Das verlangt dann natürlich sehr, sehr regelmäßige Messungen, weil jeder Patient unterschiedlich insulinsensitiv ist. Aber das Insulin ist die einzige kausale Therapie, um diese Lipolyse, um die Ketonkörperfreisetzung zu blocken. Ja, das war die diabetische Ketoazidose und das ist noch eine Folie zu einer anderen Nebenwirkung, die ich jetzt auch dreimal gesehen habe, nicht sehr häufig, aber doch vorhanden, auch von Michi Schwammes und seinen Kollegen von der Notfall publiziert. Da war ein Patient stationär auf der Kardiologie für einen Herzinfarkt, hat dort leitliniengemäß beim Diabetes ein Empagliflozin bekommen, hatte dann im Rahmen des Aufenthaltes einen Hirnstamminsult. Die Therapie ist einfach weitergegangen auf der Neurologie, er hat aber nicht mehr geschafft, selbstständig zu trinken. Und der diuretische Effekt dieses SGLT2-Maus hat voll zugeschlagen und mit 165 Natrium ist er dann bewusstlos auf den Notfall gekommen. Dort wurde ihm das Medikament wieder weggetan und nach einer Woche ging es ihm wieder besser. Also ging es ihm wieder besser von Seiten der Hyponatremie. Ja, das ist leider verdreht. Das ist so die letzte Folie, so der Cassandra-Ruf. Das ist jetzt rezent publiziert im New England Journal, Patienten nicht primär mit Diabetes, sondern mit Herzinsuffizienz, die unabhängig ihres Diabetes nach 2 Jahren eine signifikant niedrigere Mortalität hatten, zusätzlich zu ihrer bereits vorbestehenden und eigentlich auch leitliniengemäß optimal dosierten Herzinsuffizienztherapie. Also in der Herzinsuffizienz zusätzlich zur bestehenden Therapie einen SGLT2-Hämmer dazu zu tun, auch bei Patienten ohne Diabetes, senkt die Mortalität. Aber das bedeutet natürlich auch bei Patienten, die keinen Diabetes haben, die haben per se schon weniger Insulinproduktion, aber das heißt, dass in den nächsten Jahren unweigerlich die Rate an Ketoazidosen zunehmen wird und dass man wirklich speziell darauf schauen muss, diese Patienten abhängig von ihrer Vormedikation auch adäquat zu therapieren. Das wird ganz wichtig werden. Also Zusammenfassung, bei metabolischer Azidose an die Diabetesmedikation denken. Die Metformin-assoziierte Laktatazidose ist natürlich nicht gut, wenn man sie hat, aber wenn man sie hat und eine schwere Azidose hat, dann ist die womöglich prognostisch günstig im Vergleich zu Patienten mit ähnlich schlechten Blutgasen zur Diagnosestellung. Die Euglykämie-Ketoazidose, Euglykäm heißt normaler Blutzucker, das heißt, ich sehe das nicht im Blutzucker, ich muss die Ketonkörper aktiv messen und die Therapie der Ketoazidose ist Flüssigkeit, Insulin und Glucose. Ja. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.